Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Kennst du vielleicht diesen Gedanken, was ist eigentlich bloß aus uns und unserer Beziehung geworden? Vielleicht aus deiner jetzigen oder aus einer früheren Beziehung. Ihr wart ein Herz und eine Seele, ihr habt Nächte durchgeredet, dieselben Gedanken, dieselben Träume. Heute redet ihr immer noch, aber aneinander vorbei oder aufeinander ein. Was wäre, wenn ich dir sage oder wenn wir dir sagen, genau das muss passieren? Was sind also die drei Phasen einer Beziehung? Warum rutschen wir unweigerlich in diese Phase rein? Warum verlieben wir uns eigentlich wirklich? Und warum wird es dann manchmal so schwer? Und warum schaffen es manche Paare, durch alles hindurchzuwachsen, während die meisten sich verlieren und dann entweder eine Parallelbeziehung führen oder aufgeben müssen? All das beantworten wir heute in unserer Folge.
Im Creatorship Podcast. Herzlich willkommen zu deinem Podcast für deine Liebe und dein Leben Next Level. Hier geht es um das Thema Traumpartner manifestieren, Beziehung ableveln und Trennungsfrage klären. Und wie eine Person alleine jede Beziehung transformieren kann, ohne den Gegenüber schieben zu müssen, ohne sich zu verausgaben oder zu verlieren. Wir sind Annalena und Raimo und wir sind Trainer und Mentoren für Beziehungsentwicklung und wahre Beziehungskompetenz. Und heute geht es darum, warum wir uns in die falsche Person verlieben und warum genau das gut ist.
Und stell dir mal vor, es gibt so eine Geschichte, Sarah und Mike, die lernen sich kennen und es war wie Magie. Die haben Nächte durchgeredet, dieselben Gedanken, dieselben Träume. Da war viel körperliche und auch seelische Nähe. Sie waren ein Herz und eine Seele und zwischen ihnen hätte kein Blatt gepasst. 3 Jahre später streiten sie über den Abwasch und fühlen sich wie Fremde. Vielleicht kommt dir das bekannt vor in irgendeiner Weise. Und ganz, ganz wichtig ist zu verstehen, und darum geht es heute auch, dass das kein Zeichen ist dafür, dass das System kaputt ist, auch nicht, dass wir jetzt Liebe und Partnerschaft komplett in Frage stellen müssen, sondern es ist Phase 2 eines natürlichen und vor allem heilsamen Prozesses, den die meisten von uns nie wirklich verstehen. Aber du bist heute da, damit du mit uns zusammen einmal auf eine kleine Reise gehst zu diesen 3 Phasen einer Beziehung und warum wir unweigerlich in diese 2. Phase reinrutschen müssen und wie wir aber auch in die nächste Phase kommen, nämlich vom Märchen zum Machtkampf zu echter Liebe.
Yes.
Und man nennt auch diese 3 Phasen romantische Verliebtheit, also so diese erste Verliebtheitsphase. Dann rutschen wir das, was wir gerade eben, von dem wir gerade auch gesprochen hatten, in diese 2. Phase, in diesen sogenannten Machtkampf rein. Und dann haben wir aber die Chance und das Potenzial, in diese bewusste und reife Liebe, also in diese 3. Phase zu kommen. Leider Gottes wissen die wenigsten Leute davon, vor allem die wenigsten Paare, und bleiben unweigerlich in dieser Machtkampfphase hängen. Das Ganze ist aus dem Imago-Dialog oder Imago-Theorie entnommen. Und wenn du jetzt irgendwie frisch verliebt bist, wenn du aber auch merkst, okay, ich streite mich irgendwie mit meinem Partner oder mit meinem Ex-Partner, war das irgendwie die Folge und ich will, dass es jetzt in meiner neuen Phase nicht passiert, oder du bist in einer Beziehung und fragst dich ganz oft irgendwie, macht das Ganze überhaupt noch irgendwie Sinn? All das ist ganz, ganz wichtig, deswegen bleib dran, die Folge ist genau für dich.
Genau. Und uns hat dieses Thema damals, als wir uns vor ein paar Jahren damit auseinandergesetzt haben, das gelernt haben, echt so krass auch die Schuppen von den Augen fallen lassen und wir konnten auf einmal viel klarer sehen, auch gerade in Reflexion auf unsere Ex-Partnerschaften, warum manche Dinge so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind, warum sie auch unvermeidbar waren und warum sie auch gut und wichtig sind. Und oft denken wir ja, ja, ich hole mir dann einfach einen neuen Partner, also wenn wir in dieser 2. Phase angekommen sind, wer er oder sie ist einfach so unglaublich blöd und wenn ich nur einen anderen Partner hätte, wäre alles anders. Aber das wirst du nach dieser Folge auch besser verstehen können, dass wir unweigerlich wieder in diese Phase kommen. Das heißt, ein neuer Partner ist auch nie oder kann auch nie die Lösung sein.
Nee. Und da gibt es ja so diesen schönen Dreiklang, love it, leave it, change it. Und viele glauben ja dann, wenn sie in diese 2. Phase kommen, dass die einzige Option, weil sie alles in ihrer Macht Stehende probiert haben, um es irgendwie lieben zu lernen oder um es zu verändern, dann landen sie eben oft ganz an dem Punkt, wo sie dann sagen, okay, denn dann muss ich leave it machen, dann muss ich da raus. Leider spricht die Statistik nicht dafür, weil gut, das Einzige, was wirklich erfasst wird, sind natürlich Scheidungsraten. Aber da sehen wir schon die erste Ehe, Scheidungsrate von über 40% in Deutschland, zweite Ehe bei über 60 und dritte bei 75. Also wir merken, okay, einfach nur jetzt nach einem neuen Partner Ausschau halten, wenn wir merken, dass es mit in der Partnerschaft nicht mehr funktioniert, kann nicht die Lösung sein. Also ist die Frage, was haben wir für andere Optionen? Change it and love it. Und da gehen wir heute ein bisschen näher rein, wie das möglich ist. Wir haben ja schon davon gesprochen, dass diese drei Phasen aus der Imagotheorie kommen. Und die Imagotheorie sagt, dass alle Erlebnisse, die wir in der Kindheit hatten mit unseren Bezugspersonen, also Eltern hauptsächlich oder bei den Personen, bei denen wir aufgewachsen sind, aber auch teilweise Geschwister oder Großeltern, die einen großen Teil der Erziehung beigetragen haben, haben einen großen Einfluss darauf, wie wir unsere Beziehung in Zukunft leben, vor allem unsere Liebesbeziehung. Sowohl die angenehmen als auch die unangenehmen Eigenschaften spielen darauf rein. Und wie wir Verbindungen aufbauen in unserem Leben, ist davon beeinflusst, wie wir in der Vergangenheit geliebt oder gewissermaßen auch nicht geliebt wurden. Und vor allem in dem Thema Liebesbeziehung suchen wir uns einen Partner oder eine Partnerin, die die gleichen Gefühle in uns auslöst, die wir damals als Kind mit den Bezugspersonen hatten, die uns großgezogen haben. Und da ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, weil es ist oft so ein Irrglaube und das wird irgendwie auch falsch erzählt, dass wir uns jemanden suchen, der so ist wie die Mama oder so ist wie der Papa. Das hat nichts mit dem Aussehen zu tun. Es hat auch nichts zwingendermaßen mit dem Verhalten dieser Person zu tun, sondern das, was der Partner oder die Partnerin in uns auslöst, ist das gleiche Gefühl angenehm wie unangenehm, also Liebe, Geborgenheit, Zugehörigkeit, Verbundenheit, aber auch Ärger, Enttäuschung, Frust, Traurigkeit, Ohnmacht, Schmerz, wie wir es damals aus der Kindheit kennen. Und da gibt es so diesen schönen Satz, Liebe fühlt sich manchmal an wie nach Hause kommen, als würde man etwas Vertrautes wiederfinden aus einer Zeit, ehe man das überhaupt so wirklich begreifen konnte. Und vielleicht kennst du das auch aus dem, so in diesem Kennenlern-Game, wenn du einer Person näher kommst, dass es irgendwo auf einer Weise was in dir berührt, wo du merkst, oh krass, irgendwie, wir fühlen uns so verbunden von, ja, wir kennen uns doch kaum, aber irgendwie, ich habe das Gefühl, der andere kann meine Gedanken lesen und ich fühle mich irgendwie so angekommen bei dieser Person und es erinnert mich irgendwie, das berührt was ganz Tiefes in mir. Und genau das ist schon, und dann sind wir quasi schon in dieser ersten Phase, in dieser Verliebtheitsphase, wo es ganz, ganz wichtig ist, dass quasi auch das passiert. Dass wir eben an diese ersten Gefühle erinnert werden.
Ja, und ich finde es so spannend, dass wir halt, wenn wir dann sagen, ja, ich habe so das Gefühl, wir kennen uns schon ewig. Und ich habe früher halt immer gedacht, und gerade jetzt, wenn man das aus so einer spirituellen Perspektive sieht, kann man ja auch sagen, ja, wir sind Dualseelen oder Twin Flames oder whatever. Oder wir haben schon mal in einem Vorleben irgendwie uns gekannt und so. Und ja, das kann auch sein. Und gleichzeitig hat halt dieses, boah, ich kenne dich schon und du kommst mir so bekannt vor, halt ganz viel eben damit zu tun, wie ich in meiner Kindheit geprägt wurde und dass jetzt dieses Zusammensein mit dem anderen mich im Positiven wie im Negativen wieder so ähnlich fühlen lässt. So, und wenn man jetzt dieses Konzept, was wir heute mit dir teilen und diese Phasen tiefer versteht, dann versteht man auch, warum das so ist. Und das ist jetzt nicht nur so aus dem, ach, wir gehören zusammen, jetzt nicht nur aus diesem spirituellen Perspektive so ist, sondern dass also dass es auch wirklich, sage ich mal, psychologisch gesehen, in Anführungszeichen, Gründe gibt, warum wir uns der Person so nahe fühlen. Und das fand ich damals so spannend, weil das hat mir einfach so eine ganz neue Perspektive irgendwie auf dieses Thema Verliebtheitsphase gegeben und wen ziehe ich mir da eigentlich ins Feld?
Und dieses, ich habe das Gefühl, dich schon ewig zu kennen, stimmt ja in gewisser Weise auch, weil der Mensch, der Gegenüber, starke Ähnlichkeit mit den ersten und wichtigsten Bezugspersonen eben auch hat, in dem Gefühl, das er in uns auslöst. Mit dem, was er tut, das muss nicht diesen Bezugspersonen ähneln. Auch nicht, wie er redet, nicht, wie er aussieht. Aber ganz, ganz wichtig ist, dass diese Gefühle in uns, die gleichen sind, die wir von früher kennen. Und das hat eben auch so dieses Gefühl von, wow, irgendwie fühle ich mich dir so nah. Ich fühle mich, als ob du, als ob wir uns eben schon ewig kennen. Und auf unbewusster Ebene fühlen wir uns dann eben auch so angezogen. Und Imago kommt vom Lateinisch Bild, also quasi ein Abbild dieser Bezugsperson, wie gesagt, angenehm, aber auch in den unangenehmen Eigenschaften, wie damals. Und da sind dann auch so Gefühle euphorisch, leidenschaftlich, so dieses Nähegefühl. Da wird auch der Gegenüber auch schon so idealisiert. Und das wiederum sorgt dafür, dass wir diese Person dann auch in unserem Feld halten. Und da ist schon, und das hat schon auch ein bisschen was mit Spiritualität zu tun, da ist das, was wir damals erlebt haben, das Angenehme, aber vor allem auch das Unangenehme, also wo Entwicklungsbedürfnisse unerfüllt geblieben sind, wo wir uns nach mehr Nähe gesehnt haben und die nicht bekommen haben, wo wir uns nach mehr Freiheit gesehen haben und die nicht bekommen haben, wo wir uns nach mehr Anerkennung oder Aufmerksamkeit gesehnt haben und haben die nicht auf die Weise bekommen, wie wir sie gebraucht hätten. All diese Eigenschaften werden nochmal berührt und werden nochmal getriggert. Und hoffen aber, indem wir uns jetzt jemanden anziehen, der das Gleiche in uns auslöst, hoffen wir jetzt, dass das, was damals eben nicht erfüllt wurde, was damals noch offen geblieben ist, was damals eben eine kleine Art Wunde in uns ausgelöst hat, dass der Gegenüber da mir jetzt dabei helfen kann. Mir helfen kann, jetzt endlich diese Bedürfnisse zu erfüllen, die ich damals nicht bekommen habe. Spoiler, wird nicht ganz erstmal so funktionieren.
Ja, ja, ja. Und das ist halt so spannend, wenn du halt weißt, dass es halt genau Teil dieser Evolution ist und dass es halt auch genau richtig ist, weil oft in Beziehungen, wir projizieren auf den anderen und der andere ist schuld und der macht dies und der macht jenes. Nein, das ist genau der richtige Partner, die richtige Partnerin für dich. Wir sagen nicht für immer, aber den oder die hast du dir angezogen oder der hat dir gefallen, genau wegen diesen Themen, wegen diesen unerfüllten Bedürfnissen, wegen diesen alten Schmerzen und Verletzungen. Und deswegen ist es nicht einfach so, ich mache jetzt den Partner weg, wird es nicht lösen, weil du wirst ja danach wieder jemanden Ähnlichen ins Feld holen. Das finde ich halt so krass.
Und es ist so eine Orchestrierung des Universums, dass diese erste Phase vor der zweiten kommt. Das heißt, wir suchen uns jemand, der eben diesem Imago, diesem Abbild sehr ähnlich ist. Und sind aber in dieser ersten Verliebtheitsphase, wo wir vor allem auch in diesen angenehmen Anteilen so sehr getriggert werden, dass wir ein bisschen die Realität verdrängen können, dass wir gewisse Dinge noch nicht wahrnehmen, dass natürlich auch jeder nur die besten Seiten in sich hervorkehrt, dass wir in diese Bindung gehen. Also dass wir bereit sind, erstmal zu kommen und zu bleiben miteinander.
Genau, das ist ja auch so spannend. Das hat die Natur hat ja auch noch so ihren Teil dazu beigetragen. Also mit gewissen Hormonen, dass wir eben auch wie in so einem Rausch sind und so vernebelt sind. Und dass wir uns halt auch eine gewisse Zeit an den Gegenüber binden, weil sonst würde ja keiner Kinder bekommen. Wenn du schon direkt beim zweiten Treffen merkst, hey, der andere hat hier ein Thema oder habe ich keinen Bock drauf, wie würden wir denn dann lange genug zusammenbleiben, um überhaupt Familien zu gründen? Und das ist ja auch Teil der Evolution so. Das heißt, die Natur hat es auch clever gemacht, dass diese Verliebtheitsphase halt lang genug ist, dass wir so sehr an den anderen gebunden sind, dass wir nicht gleich wieder abhauen.
Ja. Jetzt haben wir ja schon mit dem Spoiler ein bisschen verraten, dass wir hoffen, dass der Partner all unsere Bedürfnisse erfüllt, vor allem die, die damals auch unerfüllt geblieben sind. Und Spoiler, und das auch für immer. Und jetzt Spoiler, nee, leider nicht. Weil wir kommen dann in diese zweite Phase. Und das ist die Phase, in der fast alle Paare in irgendeiner Weise hängen bleiben. Also A, weil sie es nicht wissen und B, weil sie die Tools nicht haben, um rauszufinden, okay, wie nutze ich die zweite Phase für mich, um eben auch in die dritte Phase zu kommen. Die zweite Phase ist der Machtkampf, also wenn quasi auch die Realität einzieht. Was ist das? Die romantische Phase, haben wir ja gerade gesagt, ist lang genug, damit wir uns aneinander binden. Und sobald es passiert ist, reitet sie auf einem stolzen Pferd in Richtung Sonnenuntergang. Und dann kommt die Ernüchterung. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe das ganz oft in meinen vorherigen Beziehungen erlebt, die zumindest lang genug waren, um dann irgendwie immer wieder an diesem Punkt anzukommen, zu denken, okay, ist es das jetzt? So, ist das jetzt das, was eine Beziehung ist, wie eine Partnerschaft aussieht? Ich hatte aber auch keine Vorbilder, ich hatte niemanden im Umfeld und habe dann gedacht, okay, dann ist das jetzt so der Fall. So, weil was passiert ist, dass die Eigenschaften dann einziehen, die am Anfang, wo wir noch vielleicht ein bisschen verdrängen konnten und der andere hat sie vielleicht noch ein bisschen im Schrank versteckt und dann fangen die aber an zu nerven. Konflikte tauchen auf, Bedürfnisse werden eben dann nicht mehr erfüllt. Man fühlt sich oft missverstanden, verletzt und fragt sich dann, ist es noch der Mensch, irgendwie, den ich damals so angebetet habe? Irgendwie, wir waren doch füreinander geschaffen, wir waren ein Herz und eine Seele, wie konnte ich mich so täuschen oder wo sind wir falsch abgebogen? Und haben das Gefühl, irgendwas läuft schief. Und das ist jetzt so wichtig zu wissen, eigentlich oder nicht eigentlich, da läuft nichts schief. Es läuft genau nach Plan. Die romantische Liebe, also die uns zusammenbringt, ist in der ersten Phase wichtig, damit sie uns zusammenbringt, damit wir so lange zusammen sind, damit wir in diese zweite Phase kommen und nicht direkt, sobald die zweite Phase anfängt, direkt aus der Tasse springen. Es ist also vorgesehen, dass es so passiert. Und dann kommen die Trigger, dann kommen die Themen, die vor allem uns an unsere Kindheit erinnern, aber auf unangenehme Weise. Die unangenehmen Gefühle, die dann getriggert werden. Unbewusste und unvollständig integrierte Enttäuschung aus der Vergangenheit. Also ich finde den Satz so schön, wir werden irrational emotional bei Dingen, die im Alltag passieren, die uns dann so annerven beim Gegenüber, die uns so ankotzen und wo wir dann manchmal auch die Muster schon erkennen, also wo wir schon merken, okay, irgendwie wiederholt sich das auch manchmal von Beziehung zu Beziehung. Und das sind dann diese Kindheitswunden.
Und an der Stelle bräuchte man halt seinen Werkzeugkoffer.
Genau.
Den brauchst du halt in der Verliebtheitsphase noch nicht. Nee. Und das ist dann auch manchmal die Illusion, warum dann Leute denken, naja, also ich brauche doch nicht an meinen Beziehungsthemen arbeiten, ich wechsle einfach nur den Partner und dann ist wieder alles gut. Yes, vielleicht für eine gewisse Zeit, vermeintlich, bis du halt wieder in diese zweite Phase kommst und in diese Phase wirst du immer wieder kommen, die ist unvermeidbar. Du kannst dir vielleicht diese Verliebtheitsphase ein bisschen länger hinauszögern, wenn du so ein bisschen On-Off-Themen hast, Bindungsangst-Themen, Nähe und Distanz, Gespiele, dann ist es länger aufregend, aber auch länger anstrengend, da kommst du später in den Machtkampf, aber es ist unvermeidbar im Prinzip in diese Phase zu kommen, weil in dieser Phase halt das Wachstumspotenzial auch beginnt. In der Verliebtheitsphase ist noch nicht so viel Wachstum, da ist einfach nur, ich sag immer, irgendwie ist man da wie so auf Drogen eigentlich, das ist wie so ein Rausch teilweise, auch mit den ganzen Hormonen, aber das hat noch nicht wirklich viel mit Wachstum, mit Co-Creation zu tun, ehrlich gesagt.
Ja, und da gibt's auch so einen schönen Satz aus der Theorie, dass wir werden in Beziehung geboren, wir werden in Beziehung verletzt, aber wir heilen auch in Beziehung. Aber dieses Heilungspotenzial darf ich freisetzen und dazu darf ich wissen, okay, was mache ich denn, wenn ich in diese Machtkampfphase komme? Ist wichtig, erstmal zu wissen, okay, es ist normal, dass wir in diese Phase kommen. Es ist wichtig, dass wir die erste Phase haben. Also enjoy the ride, so lange wie es geht. Und dann wisse, okay, wir kommen in eine zweite Phase, wir kommen in eine Phase, weil auch, und das ist wieder der spirituelle Hintergrund einer Beziehung ist, die Beziehung ist dafür da, damit wir uns erleben können, damit wir die Kindheit in dem Maße nochmal erleben können, damit wir auch die Kindheitswunden heilen können und damit wir über uns hinauswachsen können. Und dafür ist auch der Partner da. Der Partner ist dafür da, dich zu triggern. Er ist nicht dafür da, dass er zwingend die Verantwortung für deine Trigger übernimmt, sondern dir deine Trigger zeigt und du dann die Chance hast, dir die Themen anzugucken. Das heißt, auf gewisser Weise dürfen wir natürlich unserem Partner auch dankbar sein. Das sehen wir natürlich selten wirklich so, weil er unsere Knöpfe drückt. Und gleichzeitig hat kaum jemand die Chance, wie die eigene Partnerin oder der eigene Partner so deine Knöpfe zu drücken, auf die wir dann den Fokus lenken können und sagen, schau mal, warum kann er denn so meine Knöpfe drücken? Und nicht zu projizieren und nicht zu sagen, okay, ich habe mich, glaube ich, getäuscht. Es ist einfach irgendwie, keine Ahnung, jetzt habe ich mich wieder täuschen lassen. Jetzt steckt da doch wieder irgendjemand anders dahinter. Sondern, schau mal, ich habe mir genau die richtige Person zur genau richtigen Zeit in mein Leben gezogen, die mir, wie kaum jemand anders, zeigen kann, wo kann ich noch wachsen. Und das ist eben auch diese zweite Phase, in der wir dann plötzlich merken, okay, da gibt's Kontrollkämpfe, da gibt's Kritik, da gibt's Rückzug, da gibt's Verteidigung, da zweifle ich an der Beziehung. Da ist irgendwie die Partnerschaft nicht so, wie sie ich mir erhofft hatte am Anfang und wie sich's alles angefühlt hat. Da kommen dann diese negativen Eigenschaften des Partners, die ich plötzlich immer und überall wahrnehme. Da fange ich dann an zu verhandeln. Ja, wenn ich X für dich mache, dann will ich aber Y von dir haben. Da überlege ich mir dann, okay, ist es jetzt das Richtige? Und das ist normal. Und dann ist die Frage, wie nutze ich diese Chance, die sich mir gibt, dass ich in dieser normalen und nötigen Entwicklungsstufe angekommen bin. Dass ich diese alten Wunden heilen kann. Das, was mir der Partner zeigt in dieser Phase, die Trigger, die er aufmachen kann, wie kann ich dafür Verantwortung übernehmen, dafür die richtigen Tools mir aneignen und dann zu sagen, okay, jetzt kommen wir quasi auch darüber in diese dritte Phase. Die Hauptursachen für Konflikte, die jeder Machtkampf bestimmen, ist, dass A, der jeweils andere die unterdrückten Gefühle berührt, also das, was eben damals auch nicht so erfüllt worden ist, dass er genau das in mir auslösen kann, dass wir uns diese alten Kindheitswunden öffnen und auch, dass diese Muster, diese Schutzmechanismen und Muster, die ich mir damals angeeignet habe, um eben auch diese Gefühle nicht fühlen zu müssen, dass jeder auf beiden Seiten diese Schutzmechanismen auslebt und auch die wiederum uns ein bisschen in die Suppe spucken.
Ja. Und eigentlich ist ja die Verliebtheit und der Machtkampf beides ein Ausdruck von einer unbewussten Beziehung. Weil ich noch gar nicht sehe und verstehe, also ich bin noch nicht wie so der Adler in der Metaperspektive, wo ich mich und den anderen beobachten kann, um zu sehen, was läuft denn da. So. Also die Paare wissen gar nicht wirklich, was sie gerade für ein Thema haben. Warum sind sie zusammengekommen? Warum haben sie jetzt diesen Konflikt? Worin liegt die Chance ihrer Beziehung? Wo ist dieses Heilungs- und Wachstumspotenzial miteinander? Sondern es läuft halt alles unbewusst ab und in der Regel sind es ja auch immer wieder ähnliche Konflikte, ne? Also es sind halt immer wieder ähnliche Trigger, ähnliche Konflikte, ähnliche Themen, ähnliche Wunden. Also da kommt in der Regel jetzt nicht irgendwie jeden Tag was total Neues, sondern es ist immer in einer kleinen Abwandlung im Kern das Gleiche. Weil es halt eine Wiederholung ist, weil halt dieser nächste Schritt nicht gegangen ist, eben in diese bewusste Beziehung hinein.
Und da ist dann eben auch der Punkt, wo anstatt ich mir die Frage stelle, okay, was für Tools brauche ich, dass ich immer mal wieder auf diese Metaebene gehe und mir bewusst mache, wenn doch nichts ohne Grund passiert, wenn ich mir diese Person doch nicht ohne Grund in mein Leben gezogen habe, damit ich mich weiterentwickeln kann, damit ich wachsen kann und mir, aber ich immer wieder an so einen Punkt ankomme, wo ich nicht weiter weiß, dann zu sagen, okay, wenn Beziehung eine Fähigkeit ist, dann bin ich einfach nur am Ende meiner Fähigkeiten angekommen und dann darf ich mir die Frage stellen, okay, was für Fähigkeiten brauche ich, um darüber rauszukommen?
Ja.
Um dann eben auch in diese dritte Phase zu kommen, in diese bewusste Liebe, in eine reife, echte Verbindung. Weil das, was wir vorher gesagt haben, alles andere ist noch unbewusst. Da stolper ich irgendwie in eine Beziehung rein, weiß eigentlich gar nicht warum, weiß auch nicht warum der andere jetzt irgendwie von dieser ersten Phase, wo ich gedacht habe, okay, zwischen uns passt kein Blatt, irgendwie dann so nervig geworden ist, warum wir dauernd anecken, warum wir über die lapidarsten Dinge streiten, warum ich nicht wieder irgendwie diese Ernüchterung fühle, wie ich es vielleicht in anderen Beziehungen auch schon gefühlt habe. All das ist noch wirklich dieses Unbewusste. Und dann in diese dritte Phase kommen, in diese bewusste Liebe, wo ich nicht mehr in dieser Illusion hänge, dass der andere irgendwie dafür verantwortlich ist, mir alle Bedürfnisse zu erfüllen, vor allem die in der Kindheit nicht erfüllt wurden, sondern ich weiß, okay, Partnerschaft ist dafür da, dass wir da rauswachsen. Dass ich einen Teil dazu beitragen kann und der andere einen Teil dazu beitragen kann, dass wir uns miteinander und jeder für sich entwickeln kann. Dass wir Konflikte lösen können mit Empathie und Präsenz, dass wir uns gegenseitig unterstützen können, dass es ein Gleichgewicht ist, dass wir nicht diese Tauschgeschäfte eingehen mit ich mach das für dich und du machst das für dich, dass wir aber auch nicht irgendwie parallel Beziehungen führen müssen, wo jeder versucht, so die größten Minenfelder des anderen zu umgehen, weil wir einfach nicht mehr weiter wissen und aber auch irgendwie Streits und Konflikte und so weiter einfach auch viel zu energiedraining sind, sondern in so eine Phase kommen, wo wir wissen, ah, okay, es ist orchestriert, es ist genau richtig, dass wir jetzt zusammen sind, dass wir nicht unbedingt für immer zusammenbleiben müssen. Das steht dann auf einem anderen Blatt, aber dass wir jetzt in dem Moment genau richtig zusammen sind und dass wir gucken können, okay, was machen wir jetzt damit? Was sind also Werkzeuge, die uns weiterhelfen? Was für Entscheidungen darf ich treffen? Was für eine Präsenz, was für ein Fokus, was für eine Energie darf ich auch auf das Thema Partnerschaften, Beziehungen lenken, damit das mein größter Entwicklungsmotor ist?
Ja, und jetzt, was passiert denn mit den Paaren, die es nicht schaffen, in die bewusste Liebe zu kommen? Die hängen halt entweder in dieser On-and-Off-Dramatik, indem sie halt weiter irgendwie so Nähe- und Distanz-Sachen haben, irgendwelche Spielchen, wo der eine sich zurückzieht, der andere wieder hinterher rennt, dann ist Drama, dann ist ganz viel Streit, dann ist wieder Leidenschaft, dann ist vielleicht wieder eine Weile gut und dann beginnt es immer wieder von vorne und dreht sich so im Kreis. Ne? Das ist dann wie so typisch bindungsängstliche Beziehung. Oder die andere Option ist halt entweder sich zu trennen, was ja viele Paare auch machen, hatten wir ja gerade von Scheidungsraten, oder halt eine Parallelbeziehung führen. Und das ist, glaube ich, das, was ganz oft passiert, gerade wenn man länger zusammen ist oder wenn Leute verheiratet sind, sehen wir ja auch viel, ne? So in der Generation unserer Eltern. Also da wüsste ich jetzt nicht, wie viele von den Paaren führen denn da eine bewusste Partnerschaft und wie viele haben eigentlich eher so eine WG, dass sie halt so miteinander, hauptsächlich nebeneinander herleben. Und wenn ich mit meinen Freundinnen spreche, dann ist es irgendwie bei den meisten Eltern so, dass die Eltern irgendwie so ein bisschen nebeneinander herleben. Die haben sich halt miteinander arrangiert und umschiffen halt die Minenfelder. Jeder macht so sein Ding. Aber ist es wirklich das, was du willst? Also natürlich kann man das so machen. Aber die Frage ist halt, hast du da Bock drauf? Und wir haben uns halt schon sehr früh entschieden, dass wir halt einfach alles mitnehmen wollen, alle Möglichkeiten einer Partnerschaft und halt auch diese expansive Liebesbeziehung leben möchten und halt nicht irgendwann in so eine Parallelbeziehung abdriften wollen. Und da gibt es so einen schönen Spruch, den haben wir auch schon mal einen Post dazu gemacht. Beziehung wird von alleine schlechter, da musst du gar nichts dafür tun. Das heißt, wenn du eben nicht diese Tools hast und wenn du nicht mit diesen Triggern arbeitest, dann kannst du abwarten, dass sich durch diese Wiederholung von immer wieder ähnlichen Streits und Situationen und je länger der Machtkampf angeht, die Beziehung einfach automatisch schlechter wird, wenn du dich nicht bewusst entscheidest, was anderes in diese Beziehung reinzugeben und all diese Potenziale eben auch zu nutzen und zu hebeln.
Ja, und es würde jetzt ein bisschen den Rahmen der Podcast-Folge sprengen, wenn wir jetzt in jedes Tool reingehen würden. Wenn du aber merkst, okay, ihr sprecht mir aus der Seele, ich hänge in der zweiten Phase fest oder ich habe Beziehungen gehabt, wo ich nur bis zur zweiten Phase gekommen bin und dann auch nicht wusste, was ich machen soll, weil ich wollte keine Parallelbeziehung führen. Ich wollte kein On-Off-Spielchen spielen, aber ich habe gemerkt, irgendwie, wir triggern uns, wir kommen da nicht weiter, ich fühle mich nicht mehr wohl, ich fühle mich auch nicht gesehen. Irgendwie kann es so nicht weitergehen. Dann haben wir auch Relationship with Ease, unser 90-Tage-Beziehungsprogramm, wo wir genau der Raum dafür aufmachen, in diese Tools reinzugehen, was es braucht, von der zweiten in die dritte Phase zu kommen. Und gleichzeitig ist es so, alleine nur, um dir mal so einen Sneak Peek zu geben, ist eben eins auch, dieses Bewusstsein darüber zu haben, ist das Erste, und dann auch zu wissen, okay, wie kann ich den Trigger in Richtung Wachstum nutzen? Wie kann ich das umkehren? Wie kann ich rausfinden, was ist denn diese Kindheitswunde? Wie schaffe ich das auch zu artikulieren, damit ich den größtmöglichen Raum aufmache, damit der andere, mein Gegenüber, mich verstehen kann, warum mich gewisse Dinge triggern? Das ist ja dann auch ganz oft so, dass der andere gar nicht versteht, warum wird mein Gegenüber jetzt so emotional? Wie kann ich das also auch ganz anders kommunizieren? Wie kann ich die Energie von mir verändern, dass ich nicht in der Beziehung bin und erwarte, dass der Gegenüber jetzt meine Bedürfniserfüllungsmaschine ist, sondern wie kann ich den Raum aufmachen, dass ich mich nicht verbiegen muss, dass ich mein authentisches Selbst bleiben kann und gleichzeitig den Raum aufmache, inspiriere, dass der andere mit mir auf eine Reise mitgeht. Dass ich den Raum so energetisch frei mache, dass der andere sich nicht in so einer, wir sagen dazu, in so einer Erwartungs- und vor der Beziehung fühlt. Also so, ich bin jetzt verantwortlich, dass ich muss dir jetzt deine Bedürfnisse erfüllen. Irgendwie, du hast jetzt deine Trigger und ich muss mich jetzt verbiegen, damit wir irgendwie hier klarkommen, sondern dass der Raum energetisch sich so frei anfühlt, dass der andere, genau, dass die größtmögliche Chance da ist, dass der andere für meine Bedürfnisse beitragen möchte und sich nicht gezwungen fühlt,
aber
es irgendwie machen zu müssen.
Ne? Genau. Aus diesem Geben wollen und beitragen wollen Gefühlen. Das hat halt eine komplett andere Energie und kreiert dir dann halt auch was ganz anderes in der Beziehung, wenn der andere halt aus der Liebe gibt und beiträgt und nicht aus Schuldscham oder Angst.
Und oder auch ein Tool, wo wir auch über Kommunikation wirklich rankommen, weil in der zweiten Phase ist ja auch die unbewusste Liebe oder unbewusste Partnerschaft, die ich führe, weil ich ja auch oft selber gar nicht weiß, um was es mir geht.
Hm.
Ich habe einen Trigger, ich bin emotional, ich fühle mich frustriert, ich bin traurig, ich bin wütend, ich habe sonst irgendwas, aber oft wissen die Personen ja auch selber gar nicht so wirklich, um was geht's mir denn eigentlich gerade. Und auch da haben wir ein Tool, um über die Kommunikation auch da ranzukommen, um zu verstehen, um was geht's mir eigentlich und dann, wie kann ich es ausdrücken. Und wenn du da mal reinfühlst, wenn du den anderen mit auf die Reise nehmen kannst und sagen kannst, hey, das eine ist der stehende Abwasch. Und da hatten wir zum Beispiel auch mal eine Klientin in unserem Programm und wir gingen da wir sind in die Phasen reingegangen und dann hat sie uns auch erzählen können, ein Trigger bei ihr, da ging es gar nicht um den Partner, sondern auch um die Familie generell, ist, wenn viel in der Spüle steht oder wenn die Küche unaufgeräumt ist oder wenn es dreckig in der Küche ist. So, und wenn ich darüber gar nicht Bescheid weiß, okay, dann hänge ich auf dieser oberflächlichen Ebene von, ja, könnt ihr nicht eure Sachen aufräumen, warum könnt ihr die Sachen nicht spülen? So, da bin ich in dieser Forder- und Erwartungsbeziehung, ihr müsst jetzt die Sachen machen, damit es mir gut geht.
Ja.
Damit ihr nicht meinen Trigger triggert. So, und da sind wir konnten ein bisschen abtauchen, also sind von diesem Unbewussten in das Bewusstsein gegangen. Und dann kam raus, dass sie in der Vergangenheit bei Eltern aufgewachsen ist, Bezugspersonen aufgewachsen ist, die schon in eine Richtung von Messi ging, wo die Wohnung sehr verwahrlost war, wo sie ganz oft Scham gefühlt hat gegenüber Freundinnen, die bei ihr zu Hause waren oder sie konnten niemanden einladen. Hat auch viel Kontrolle und viel Verantwortung dafür übernommen, irgendwie die Wohnung dann aufzuräumen oder irgendwie zu gucken, dass alles funktioniert. Und diese Wunde wurde damals getriggert. So, jetzt bin ich auf diesem unbewussten Level und sage den anderen, die ganze Zeit könnt ihr euren Scheiß nicht aufräumen. Da habe ich unheimlich wenig Chance. Entweder der andere macht's eh nicht, weil er keinen Bock hat, einfach so auf dem Level irgendwie behandelt zu werden und deine Bedürfnisse zu erfüllen. Oder er macht's irgendwann, weil er keinen Bock hat, dass sie ständig Streit und Kritik und sonst irgendwas ist, aber verbiegt sich dann. Beides ist eben keine Lösung für eine wirkliche Beziehung, für eine wirkliche Verbindung, die ich mit dem anderen aufbauen will. Wenn ich dann aber auf das Level komme und sage, hey, hör mal zu, weißt du eigentlich, warum mir das so viel bedeutet? Du weißt, als ich klein war, habe ich das und das erlebt und da habe ich unheimlich viel Scham gefühlt, irgendwie, als es ging. Und da hatte ich Freundinnen zu besuchen, ich habe mich geschämt oder ich habe irgendwie ganz, ganz viel Verantwortung übernommen, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass ich mich da auf meine Eltern verlassen kann, dass ich hier irgendwie in einem Elternhaus aufwachse, in dem ich mich wohlfühlen kann, wo es Ordnung gibt, wo es irgendwie eine Struktur gibt. Und deswegen ist es mir so wichtig, dass wir hier ein gewisses Maß an Ordnung haben, dass wenn ihr Sachen benutzt habt, dass ihr vielleicht die abspült und selber in die Spülmaschine räumt und so weiter. Fühl einfach mal in diese Energie beide Optionen. In beiden Optionen geht es darum, auf der oberflächlichen Ebene, dass es ein bisschen mehr Ordnung, vielleicht ein bisschen mehr Sauberkeit in der Küche ist. Aber in dem einen Fall fühle ich diesen Druck, der andere, du musst jetzt dazu beitragen, dass es mir gut geht, aber du musst es jetzt. Und bei dem anderen ist es so, hey, ich lade dich ein, dass du mich verstehen kannst.
Und ich lasse mich auch sehen.
Und ich lasse mich sehen. Also kann so dieses, wow, ich kann dich jetzt fühlen. Ich kann wirklich fühlen, was du erlebt hast als Kind. Ich kann fühlen, warum das dir so wichtig ist, wo ich es vorher nicht verstehen konnte, warum du jetzt so ein Theater machst. Und ich bin eingeladen, und möchte auch, oder der Raum ist viel offener, ich möchte auch dazu beitragen, dass es dir gut geht. Ich möchte dazu beitragen, dass du gesehen wirst. Ich möchte dazu beitragen, dass du jetzt ein Umfeld erlebst, wo die Leute auf dich eingehen, wo deine jetzigen Bezugspersonen einen Beitrag dazu leisten können, dass du dich gesehen fühlst in dem, wie es dir damals auch ging. So, und das meinen wir mit Verantwortung übernehmen für die Trigger. Entweder ich hänge weiter in diesem Trigger fest und ich erwarte, weil ich selber nicht hingucke, dass die anderen irgendwas machen müssen. Ich nehme dann also meinen Trigger wichtiger als die Beziehung zu dieser anderen Person. Oder ich habe diese Verantwortung übernommen, ich habe rausgefunden, ach krass, warum ist mir das eigentlich so wichtig? Warum reagiere ich da so irrational, emotional? Guck da selber hin, hab rausgefunden, was dahinter steckt und kann das, und das ist dann auch der nächste Schritt, kann das dann auch entsprechend artikulieren, kommunizieren, dass der andere mich fühlen kann, mich sehen kann und den größtmöglichen Raum aufmache, dass der andere einen Beitrag dazu leistet, dass diese Kindheitswunde, also dieses Bedürfnis von damals, was damals offen geblieben ist, jetzt erfüllt wird.
Ja. Ja, und es hat eine ganz andere energetische Qualität und einen ganz anderen Raum für eine tiefe, wahrhaftige Verbindung, also für eine Conscious Relationship, ja, für diese dritte Phase, die wir halt wollen, für diese Art von Beziehung, nach der wir uns alle sehnen. Aber dafür dürfen wir natürlich dann auch andere Dinge machen, als die, die wir bisher getan haben. Ja.
Und wir haben das jetzt natürlich auf Liebesbeziehungen bezogen, aber du siehst jetzt auch mit diesem Beispiel, da ging es natürlich auch um die Kinder. Ich glaube, es ging auch um den Mann, aber auch um die Kinder speziell. Also du siehst, dass auch das natürlich einen ganz, ganz großen Einfluss hat auf dein generelles Umfeld, auf deine Liebesbeziehung, weil das ist, sag ich mal, die erste Person, die ich mir dann auch anziehe natürlich. Aber auch, wenn ich die Tools habe, wenn ich die Werkzeuge habe, wenn ich das Bewusstsein habe, wenn ich den Fokus drauf lenke, hat das natürlich auch so einen krassen Abstrahleffekt auf alle meine Beziehungen, die ich im Leben habe. Und wenn du da nur mal reinfühlst, ich weiß nicht, ob du jetzt schon Kinder hast oder vielleicht Kinder willst oder einfach nur andere Leute beobachtest, die Kinder haben, wie oft hängen da auch Eltern mit ihren Kindern in dieser zweiten Phase? In diesen Machtkämpfen, wo es hin und her geht und die einen sind getriggert und die Eltern haben irgendein Thema und hängen da drin fest und schaffen auch da nicht diesen nächsten Schritt in eine ganz andere Verbindung, in eine ganz andere Beziehung mit ihren Bezugspersonen.
Ja. Ja, voll.
Wenn du Bock hast, wenn du fühlst, ich will da einen Schritt weitergehen, ich will Verantwortung übernehmen, ich hab Bock, rauszufinden, wie das funktioniert. Ich will da noch mehr wissen. Ich will noch mehr Tools. Ich will noch mehr Werkzeuge in meinem Werkzeug haben, damit ich genau dafür die Verantwortung übernehmen kann. Für mich, für meine Familie, für mein Umfeld. Dann melde ich bei uns, mach bei uns ein kostenfreies Beratungsgespräch. Setze ich mit uns in Verbindung. Wir announcen auch jedes Mal, wenn wir auch wieder den Raum öffnen für unser 90-Tage-Beziehungsprogramm. Deswegen folg uns auf allen Social-Media-Kanälen, die du hast, wo du Bock hast. Und ansonsten empfehle unbedingt diesen Podcast, vor allem auch diese Episode, wenn du jemanden hast, der unbedingt auch von dieser Episode und von diesem Podcast wissen lassen muss. Dann teile diesen Podcast unbedingt und du könntest uns auch einen riesen, riesen Gefallen tun. Props gehen raus an dich schon im Voraus. Danke dir. Wenn du uns eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify und oder iTunes hinterlässt, damit noch viel, viel mehr Leute von diesem Podcast erfahren. Das wäre riesig. Danke dir auf jeden Fall dafür.
Und wir hören und sehen uns hoffentlich bald.
Genau. Alles Liebe.
Alles Liebe.
Ciao, tschüss. Ciao.